Eine Schlussabstimmung im Landtag in Rheinland-Pfalz. Es ist der 11. September 2025 und die Abgeordneten tragen noch ein letztes Mal ihre Argumente vor.
Das Gesetz überlässt jedem die Art, wie er trauert. Zeigt Respekt vor klassischen, aber auch vor neuen Bestattungsformen, die auch teilweise vor dem Gesetz schon Realität gewesen sind.
Es geht um das Bestattungsgesetz im Land, das erneuert werden soll.
Ich finde, ein jeder Bürger sollte das Recht haben, zu entscheiden, ob er auf einem Friedhof ruhen möchte, als Asche verstreut werden will oder auch zu einem Diamanten gepresst werden möchte. Meine Damen und Herren, diese Freiheit sollte man jedem Menschen zugestehen.
Und wenn wir wollen, dass Friedhöfe auch künftige Orte der Begegnung und der Erinnerung bleiben, dann brauchen wir kreative Ideen und neue Angebote für die Bevölkerungsteile, die sich diese wünschen.
Mit dem neuen Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz wollen die Abgeordneten die Friedhofspflicht aufheben. Auch die Sargpflicht entfällt. Ein Schritt, der nicht allen gefällt. Bestattungen auf Friedhöfen könnten nach der gesetzlichen Neuregelung sogar um ein Drittel zurückgehen, warnt etwa die CDU unter Berufung auf den Arbeitskreis kommunaler Friedhöfe.
Ein Rückgang der Bestattungen teurer macht, der das immaterielle Weltkulturerbe deutsche Friedhofskultur gefährdet. Herr Minister, Sie sind der Totengräber unserer Friedhöfe.
Meine Damen und Herren, darf ich Sie zur Schlussabstimmung zum Erheben der Plätze erbitten, wer dem zustimmen möchte.
Und doch beschließt Rheinland-Pfalz mit überwiegender Mehrheit die Neuerungen des Bestattungsgesetzes. Die Pflicht, auf dem Friedhof bestattet zu werden, fällt damit weg.
Damit ist dem Gesetz mit den Stimmen von SPD, Bündnis 90, der FDP und der AfD zugestimmt, bei Nein-Stimmen von CDU und den Freien Wählern.
Werden Friedhöfe zu Event-Locations? Über die Zukunft von Trauerorten, eine Sendung von Theresa Krampfl.
Oh Gott, ein Spielplatz auf dem Friedhof, sowas damals auch in den Medien tituliert. Aber ein Ort wie der Friedhof ist ein Ort des Lebens. Und es geht jetzt hier nicht darum, dass hier Jugendliche abends hier sitzen und was trinken.
Wenn ich eine tote Person in der Form von Asche oder Diamant zu mir nach Hause nehme, wird diese Person im Grunde Teil meines Hausstandes, meines Besitzes. Und wenn man festhält an dem Gedanken, dass kein Mensch einem anderen gehört, ist es auch gut, Menschen gehen zu lassen.
Wir haben so diesen geprägten Satz in der Gesellschaft, ich oder wir möchten euch nicht zur Last fallen. Also gibt es entweder anonym oder gehen in den Wald oder gehen in die Ostsee und Nordsee. Aber Hauptsache, ihr habt keine Last mit uns.
In Deutschland gibt es mehr als 30 Millionen Gräber. Auf kirchlichen und kommunalen Friedhöfen, so die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Über Jahrzehnte waren Friedhöfe für die Angehörigen ein Ort der Trauer und des Trostes, erklärt Johann Hinrich Clausen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Gerade dann, wenn die Menschen noch nicht so flexibel und mobil waren, wie es heute ist, waren das die Orte, wo man sie auch regelmäßig aufgesucht hat. Wo man Zwiesprache mit den Verstorbenen gehalten hat, wo man die Orte für sie geschmückt hat.
Der Friedhof als Ort der Begegnung mit den Toten entstand erst im Christentum und befand sich anfangs nahe bei den Kirchen. Um die Nähe zu Gott zum Ausdruck zu bringen und weil die Gemeinschaft der Christen nicht nur im Leben, sondern auch im Tod vereint sein sollte. Ab dem 14. Jahrhundert verlagerten sie die Friedhöfe aus Angst vor der Pest und anderen ansteckenden Krankheiten vor die Stadtmauern. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich dann das Ideal, dass jeder Mensch zum Beispiel eine Bestattung mit einem eigenen Gottesdienst erhält. Traditionell kirchliche Bestattungen waren Erdbestattungen im Sarg. 2020 wurde unsere Friedhofskultur auf die Liste des immateriellen UNESCO-Kulturerbes aufgenommen. In den letzten Jahrzehnten habe sich die Sicht der Menschen auf Friedhöfe und Traditionen geändert, beobachtet Johann Hinrich Clausen.
Es gibt viele Menschen, denen ist das nicht mehr viel wert. Beziehungsweise die haben keine emotionale Bindung, die leben woanders oder die finden das auch, das ist kein schöner Ort, wo sie sein wollen. Gibt es ja auch. Manches ist auch flüchtiger geworden, verbindet sich dann nochmal mit anderen religiösen Vorstellungen oder anderen weltanschaulichen Vorstellungen. Ganz stark zugenommen hat natürlich die Verbindung mit der Natur. Der Wunsch zum Beispiel, in einem sogenannten Friedwald sich beisetzen zu lassen.
Friedwald ist übrigens ein Unternehmen. Es gibt noch andere Anbieter sogenannter Bestattungswälder. Die Menschen wünschen sich freiere Bestattungsformen. Und nicht nur das. Viele wollen ihren Angehörigen nicht zur Last fallen und wählen unaufwendige und günstige Gräber. In der Wissenschaft geht man davon aus, dass 70-80% der Menschen eine Bestattung in einer Urne wollen. Platzeinnehmende Familiengräber werden seltener. Das hat zur Folge, dass auf einigen Friedhöfen ganze Bereiche frei werden. Manche Friedhöfe werden aufgelöst und neu bebaut. Frei werdende Bereiche können aber eine Chance sein. Sie bieten Orte, an denen der Friedhof neu gedacht und umgestaltet werden kann. Wie im Hauptfriedhof in Karlsruhe.
Hallo! Keine Eile!
Hallo, Simone Dietz, Theresa Krampel, hallo!
Okay. Ein 150 Jahre alter und schöner Parkfriedhof mit großen Platanen. Ein experimentierfreudiger Friedhof mit einem Trauerort für Erwachsene, mit Gemeinschaftsfeldern für beispielsweise jüdische oder muslimische Menschen und einem ganz besonderen Ort für Kinder, den ich mir genauer ansehen will.
Dann fahren wir jetzt einfach mal dahin.
Gut. Wir fahren sogar hin.
Wir leisten uns heute den Luxus hinzufahren.
Simone Dietz empfängt mich. Sie ist Kunsthistorikerin, berät Menschen, die hier auf dem städtischen Friedhof beerdigt werden wollen und gibt Führungen. Wir fahren mit einer Art Golfwagen auf das Friedhofsgelände, durch ein pompöses Eingangstor, ein Triumphbogen mit Goldverzierungen und Steinmetzarbeit, vorbei an einer ebenso pompösen Kapelle. Der Karlsruher Hauptfriedhof ist 34 Hektar groß und es hat an diesem Tag über 30 Grad. Der Wagen ist also super, um kräftesparend einen Überblick zu bekommen. Große alte Bäume spenden Schatten. Simone Dietz fährt vorbei an vielen unterschiedlichen Gräberfeldern bis zu den sogenannten Kinderwelten mitten auf dem Friedhof. Hier sieht es aus wie ein normaler Spielplatz.
Wir haben Schaukeln, wir haben eine Kletterwand, wir haben eine Rutsche, da liegen ein paar Förmchen im Sand. Familien oftmals, die bei einer Beerdigung sind, die ein kleines Kind dabei haben, das vielleicht nicht mehr gut tut während der Beerdigung, mit dem kann man hierher gehen und kann hier spielen. Das ist die eine Seite.
Daneben liegt ein zweiter Bereich, über eine kleine Holzbrücke verbunden. Auf der anderen Brückenseite stehen die Spielgeräte spiegelverkehrt. Man kann nicht gleich erkennen, dass es dort aber nicht ums Spielen geht.
Wenn Sie ein kleines Kind haben, das mit seiner Mutter immer auf den Spielplatz geht und die Mutter schuckt es auf der Schaukel an und diese verstirbt bei einem Verkehrsunfall, dann ist diese Möglichkeit plötzlich weg. Und das begreifbar, also mit den Händen begreifbar zu machen, das möchte diese Anlage hier zeigen, denn wenn man über die Brücke in die Welt der Trauer geht, dann ist da eben auch eine Schaukel, eine Kletterwand, eine Rutsche. Aber all diese Spielgeräte funktionieren nicht mehr. Die Schaukel ist festgestellt, weil da eben diese Mutter nicht mehr da ist.
Wollen wir mal rübergehen?
Ja, klar.
Und diese Brücke ist auch bewusst gedacht als Brücke in den anderen Bereich.
Genau. Um einfach sichtbar zu machen, spürbar zu machen. Auch gerade in der Trauerbewältigung. Ich musste diesen Bereich der heilen Welt verlassen und komme dann hier rein.
Auf der anderen Seite, auf der Lebenden, ist eine Rutsche und hier keine. Das versucht man dann auch so zu erklären.
Genau, richtig. Also hier sehen Sie ja, die Rutsche ist gleich aufgebaut wie die typische Rutsche. Nur wir haben eben nicht den Metallteil, an dem ich einfach runterrutschen kann, sondern einfach nur diese Plane und da rutsche ich nicht richtig. Das ist holperig. Also ich kann da dran runterrutschen. Es ist ähnlich wie bei der Schaukel, die ich lösen kann. Aber ich muss erst mal spüren, das Leben ist nicht mehr so, wie es auf dieser heilen, glatten Welt erst mal gewesen ist.
Bei diesen Beobachtungen können den Kindern Angehörige helfen oder Trauerbegleiter. Eine Trauerbegleiterin war es auch, die diesen besonderen Spielplatz konzipiert hat. Im Jahr 2012 ist er auf einer frei gewordenen Friedhofsfläche entstanden, erklärt Simone Dietz.
In der Bevölkerung gab es schon einige Stimmen, die gesagt haben, oh Gott, ein Spielplatz auf dem Friedhof. So war es damals auch in den Medien tituliert, also nicht gleich sichtbar, dass es sich um einen Ort der Trauer handeln soll. Dann muss man sagen, ja, das Bedenken hatte man von vornherein natürlich auch im Kopf mit dabei. Aber es ist vielleicht diese Grundintention. Ein Ort wie der Friedhof ist ein Ort des Lebens. Und es geht jetzt hier nicht darum, dass hier Jugendliche, dass solche Ängste waren natürlich da, abends hier sitzen und was trinken oder dass hier plötzlich Scharen von Kindergärten herkommen. Sie sehen ja, es ist ein ganz kleiner Spielplatzbereich, der auch mitten in den Friedhof hineingelegt ist. Auch der Ort spielt eine Rolle, nicht irgendwo an den Rand zu setzen, sondern das Thema Trauer ist mitten in unserem Leben. Es erwischt uns auch meistens mitten im Leben.
Gerade spielen hier keine Kinder. Es ist Mittagszeit und sehr heiß. Aber auf Texttafeln haben trauernde Kinder Botschaften notiert. Ein Schulmädchen schreibt ihrer Mitschülerin, dass sie von ihr nicht jeden Morgen durch eine lange Umarmung an den Tod ihrer Mutter erinnert werden möchte. Ein Junge schreibt, er könne sich doch jetzt nicht auf Mathematik konzentrieren, weil doch eben erst sein Vater gestorben sei. Auch Corinna Pfeiffer, Mutter zweier Kinder, hat ihren Vater vor kurzem und plötzlich verloren. Er ist auf dem Hauptfriedhof beerdigt. Ich lerne sie zufällig kennen. Sie kommt mit ihren Söhnen, die 4 und 6 Jahre alt sind, regelmäßig auf den Friedhof.
Die Kinder freuen sich eigentlich auch immer, wenn wir da hingehen, weil sie halt wissen, sie können sich da am Spielplatz austoben, während wir am Grab sind. Das ist natürlich eine super Entlastung für uns als Eltern. Und ich finde auch, dass es den Friedhof ein Stück weit lebendiger macht. Man bezieht die Kinder viel mehr mit ein.
Sie schickt mir eine Sprachnachricht, weil sie an dem Tag, als ich da bin, nicht dazukommen kann. Spiel und Trauer gehören für ihre Kinder zusammen, sagt sie.
Die Kinder kommen dann immer mal wieder und legen dann ein paar Steine oder Stöckchen oder Blümchen auf den Grabstein und freuen sich und laufen dann wieder zum Spielplatz und sie sind aber nie weit weg von uns. Also die Kinder lernen halt ganz schnell, dass es einfach dazugehört zum Alltag und haben dort aber dann auch keine Angst.
Direkt neben den Kinderwelten, nur durch eine Hecke voneinander getrennt, kümmert sich gerade ein Mann um ein Grab. Er ist etwa Mitte 50, gießt die Blumen am Grab und recht verwelkte Blätter zur Seite. Er habe auf dem Friedhof meistens seine Ruhe.
Das ist ganz selten hier, die Kinder sind. Deswegen, das stört uns nicht. Ich hoffe, das auch nicht.
Wie oft sind Sie hier?
Fast jede Woche. Oder ich oder meine Mutter. Sie ist ein bisschen krank, deswegen bin ich hier.
Und Sie hören da von dem Spielplatz nie was?
Nichts. Ganz selten, wenn ein paar Kinder da sind, aber eigentlich immer leer. Ich weiß nicht, ob macht das Sinn, überhaupt das Ganze treiben hier.
Und wie finden Sie es an sich, dass es einen Spielplatz auf einem Friedhof gibt? Ist es in Ordnung?
Nein. Das ist Ruheplatz, aber nicht für die, wo die Kinder schreien und spielen. Und die Kinder sind Kinder. Du kannst dir nicht erklären, dass die sind. Müssen ruhig sein, weil das ist Friedhof.
Gerade wenn Leute frisch Trauer haben. Ja? Mhm. Also das ist eine schöne Katastrophe. Wie die Kinder sich aufhören dürfen. Ja? Man kann keine Arme wehren. Das ist meine Meinung, wo ich habe. Mhm. Der Friedhof ist halt mal eine Ruhestätte. Ja? Ja? Genau wie die Kirche auch.
Eine ältere Frau hat unser Gespräch gehört und will mitreden. Auch sie war gerade mit der Pflege ihres Elterngrabs beschäftigt.
Das ist ein Ruhepol, wo man auch seine Gedanken mal nachgehen kann, ja? Was Erinnerungen angeht und so weiter. Ne? Ja, durch seine Kirche. Ne?
Und das stört Sie dann, dass da Kinder unterwegs sind?
Ich stört es, dass Kinder unterwegs sind und mich stört es, wie die Kinder sich verhalten dürfen. Und das geht es, ne? In erster Linie. Ne? Wir sind halt einmal in die Schranke gewiesen worden. Das dürft ihr jetzt nicht machen. Gell? Aber das dürfen die heute, dürfen heute alles. Gell? Das ist das Problem, wo wir haben.
Wie oft erleben Sie da Kinder?
In letzter Zeit war es jetzt schon ruhig. Nein, jetzt ist auch Ferienzeit. Ne? Ja.
Geht der Friedhof durch solche Projekte als Ruhepol verloren? Widerspricht das einem würdevollen, pietätvollen Umgang mit unseren Verstorbenen? Corinna Pfeiffer, die mit ihren beiden Söhnen auf den Friedhof kommt, findet nein.
Klar, man sollte jedem den Raum lassen, den er braucht. Aber ich finde jetzt nicht, dass man den Kindern verbieten sollte, da zu lachen oder Spaß zu haben. Ich habe aber auch schon erlebt, dass Menschen kopfschüttelnd vorbeilaufen und es nicht so toll finden, dass die Kinder da auf der Rutsche rumklopfen oder laut sind. Ich finde nur, dass Kinder das halt nicht differenzieren können. Die verstehen ja noch nicht, ach, das ist jetzt ein Spielplatz auf dem Friedhof, da soll ich leise sein. Für die ist es halt einfach ein Spielplatz. Und ich finde auch, dass dieses Ort der Trauer und Stille, dass das nicht mehr zeitgemäß ist, weil es gibt halt so viele Arten zu trauern.
Auch Norbert Fischer, Kulturwissenschaftler und Honorarprofessor an der Universität Hamburg, hält den Wandel der Friedhöfe für existenziell. Er beobachtet, so wie sich die Wünsche der Menschen ändern, ändern sich auch die Angebote. So gibt es immer häufiger privat angebotene Bestattungswälder. Und auch die Friedhöfe ziehen nach, bieten Baumbestattungen an, wenn sie größere Baumbestände haben. Oder Wasserbestattungen in eigenen Teichanlagen, wie auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg.
Gesellschaftlich am aufschlussreichsten sind aber die gruppenbezogenen Gemeinschaftsanlagen. Und die sind eher neuerer Natur. Ein sehr berühmtes Beispiel ist der Garten der Frauen auf dem Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg. 2001 eingerichtet. Aus der Frauenbewegung, aus der Emanzipationsbewegung heraus entstanden, wo sich ein Verein gegründet hat, eine Fläche innerhalb des Friedhofs erworben hat, gepachtet hat, um dort Beisetzungen nur für Frauen durchzuführen. Verknüpft mit dem Aufstellen von historischen Grabmälern bedeutender Frauen aus der Hamburger Geschichte. Es gibt andere Beispiele, Hospizgemeinschaftsanlagen. Es gibt Anlagen zum Beispiel inzwischen auch für Fußballfans in Gelsenkirchen, für Schalke 04, in Hamburg-Altona, für den Hamburger SV.
Solche Entwicklungen hält Norbert Fischer für notwendig, weil der Friedhof für unsere Gesellschaft wichtig sei. Er sollte ein Ort bleiben, an dem Menschen bestattet werden. So sieht das auch Johann Hinrich Clausen von der Evangelischen Kirche. Schließlich seien Traditionen kein starres Konzept.
Wenn es nur um Traditionserhaltung im strengen Sinne gäbe, dann wären unsere Friedhöfe tatsächlich tote Orte. Aber sie sind es eben nicht, sind Lebensorte, weil Tradition eben auch immer gestaltet werden will. Insofern ist es sinnvoll, diese Bestattungsregeln auch sozusagen zeitgemäß zu gestalten. Zugleich ein paar Regeln braucht es eben doch. Ich finde die Bestattungspflicht sinnvoll. Ich finde es auch sinnvoll, dass das an bestimmten Orten geschieht. Dass es auch öffentliche Orte sind, das ist ja auch nochmal wichtig bei Friedhöfen, dass es öffentliche Orte sind, die dieses Lebensthema im Stadtraum und im Dorf präsent halten.
Und diese werden zunehmend neu genutzt. Auf dem Hauptfriedhof in Karlsruhe zum Beispiel gibt regelmäßig zu Allerheiligen eine Band ein Konzert, bei dem bekannte Trauerlieder gespielt werden. Auf zwei Stuttgarter Friedhöfen öffnet im Sommer ein improvisiertes Café, bei dem Friedhofsbesucher miteinander ins Gespräch kommen können. Grundsätzlich sei das nicht pietätlos, findet Clausen, aus Friedhöfen Treffpunkte, vielleicht auch gelegentlich Veranstaltungsorte zu machen. Rheinland-Pfalz geht ihm mit dem neuen Bestattungsgesetz aber zu weit.
Wenn ich eine tote Person in der Form von Asche oder Diamant zu mir nach Hause nehme, wird diese Person im Grunde Teil meines Hausstandes, meines Besitzes. Und wenn man festhält an dem Gedanken, dass kein Mensch einem anderen gehört, ist es auch gut, Menschen gehen zu lassen. Zur Trauer gehört ja nicht nur, dass man an Menschen denkt und die Erinnerung an sie lebendig hält, sondern gehört ja auch, dass man sie auch gehen lässt und neu ins Leben tritt.
Irgendwo zwischen Ruhepol, Anlaufstelle für Trauernde und Kulturort könnte der Friedhof also einen neuen Platz in unserer Gesellschaft finden. Dafür kämpfen auch Günter Chasny und Max Geiger. In Süßen im Kreis Göppingen haben sie ein Projekt entworfen, den Campus Vivorum.
Hallo, vielen Dank fürs Bringen.
Sehr gerne.
Vielen Dank. Hallo, Theresa Krampel.
Grüße Sie.
Freut mich.
Sie haben gut hergefunden?
Ja, alles ja, wunderbar. Super.
Der Campus Vivorum ist ein Experimentierfeld für Friedhöfe der Zukunft. Eine Art Ausstellungsfläche. Die Anlage befindet sich unter freiem Himmel hinter einer Kunstgießerei, die auch Grabstätten gestaltet. Nach eigener Aussage ein weltweit einzigartiges Konzept. Chasny und Geiger zeigen dort Friedhofsverwaltern, Kommunen und Kirchen, was aus ihrer Sicht auf einem Friedhof alles möglich sein sollte. Der Campus Vivorum ist stark orientiert an den Bedürfnissen der Hinterbliebenen, der Trauernden. Max Geiger führt mich über den Campus Vivorum. Der sieht auf den ersten Blick aus wie ein echter Friedhof. Ein Eingang, ein paar Holzskulpturen, verschiedene Bereiche, Bäume, Hecken. Das Gelände liegt am Hang und ist terrassenförmig angelegt. Doch Stück für Stück entdecke ich die Unterschiede zu konventionellen Friedhöfen. Statt Hundeverbot gibt's hier Hundekotbeutel. Die meisten Bänke und Hocker sind nicht am Boden befestigt, sondern beweglich. Es gibt einen langen Tisch mit hellgrauen Sonnenschirmen zum Zusammensitzen, Essen und Trinken. Daneben eine steinerne Murmelbahn für Kinder. Außerdem steht hier mittendrin ein Hochbeet, das Besucher bepflanzen und bewirtschaften können. Es ist mit bunten Blumen und Gräsern naturnah bepflanzt. Bienen und andere Insekten schwirren umher. aber auch Tiergräber gibt es. Max Geiger zeigt mir ein Grab, das exemplarisch steht für ihr Konzept. Da steht ein Grabstein in einem grün bepflanzten Beet und in der Mitte des Grabs ist eine runde Erdfläche, abgetrennt vom Grünen drumherum mit einem kleinen Stahlrahmen. Darin steht eine Grabkerze und es wachsen pinke Blumen. Gärtner kümmern sich um alles außerhalb des Stahlrahmens, damit die Angehörigen keine Arbeit haben.
Und jetzt ist der ganz kleine, aber feine Unterschied, nämlich kann ich dieses Grab als funktionierenden Trauerort nutzen oder nicht? Und das kann ich nur nutzen, wenn ich auch nur auf kleinstem Raum, ob das jetzt rund ist oder eckig, abgegrenzt mit Stein oder mit Cortenstahl, einen kleinen Interaktionsraum habe, den kann ich eine Steinplatte drauflegen, dann habe ich keinen Aufwand, ich kann den mit Bodendecker bepflanzen oder ich kann da selber mal was einpflanzen, die Lieblingsblumen von meinem Bruder. Ich darf da mein Kerzchen, eine Schnittblume ablegen und niemand redet mir rein, ich muss keinen Antrag stellen bei der Verwaltung, ich darf das so handhaben, wie es mir gut tut. Und das ist das Grundprinzip von einem funktionierenden Trauerort.
Das sei wichtig, erzählt Geiger, denn es gäbe eine Lücke zwischen den Vorstellungen der Menschen und den tatsächlichen Bedürfnissen der trauernden Angehörigen. Das ist das Ergebnis einer langen und interdisziplinären Forschung, die unter anderem Geigers Kollege, der Mitinitiator des Campus Vivorum, Günter Chasny, betrieben hat.
Wir haben so diesen geprägten Satz in der Gesellschaft, ich oder wir möchten euch nicht zur Last fallen. Also gibt's entweder anonym oder gehen in den Wald oder gehen in die Ostsee und Nordsee. Aber Hauptsache, ihr habt keine Last mit uns.
Also entscheiden sich die Leute zum Beispiel für eine Urne in einem Kolumbarium, einer Urnenwand. Gräber, um die sich Hinterbliebene nicht kümmern müssen, nicht kümmern dürfen. Und trotzdem sieht man Teelichter in den Ritzen der Kolumbarien, aufgeklebte Bildchen oder Blümchen.
Sie haben sich bewusst für diese Grabart entschieden, die ihnen nicht zur Last fallen, aber dann eben doch in ihrer Trauer ein Verlangen spüren, ein Bedürfnis, dem sie nachgehen und das auch niemand abstellen kann. Da können noch so viele Verbotstafeln aufgestellt werden und Bußgelder angedroht werden. Sie tun es trotzdem. Die sind unglaublich ungehorsam, die Trauernde. Und da sage ich Gott sei Dank, weil sie gehen einer Intuition nach, die ganz elementar wichtig ist. Aber genau diesem Verhalten wurde nie die große Aufmerksamkeit geschenkt.
Von diesem Anliegen ist Max Geiger persönlich so überzeugt, dass er auch für seine eigene Bestattung die Wünsche seiner Hinterbliebenen in den Vordergrund stellen will. Sie sollen sich zusammensetzen und selbst entscheiden, wie Geiger bestattet wird und wie sie um ihn trauern möchten. Mit dem Campus Vivorum wollen er und seine Kollegen ihre Idee für den Friedhof der Zukunft mit anderen teilen.
Hier standen schon gestandene Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die in Tränen ausgebrochen sind, die gesagt haben, was haben wir alles die letzten Jahre schon erlebt? Wir haben das alles verboten, was man verbieten kann.
Der Campus Vivorum möchte zeigen, dass die Wünsche der Hinterbliebenen in den Vordergrund gestellt werden müssen, während das neue Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz sich an den Wünschen der Sterbenden orientiert. Denn Trauerorte fallen bei Seebestattungen zum Beispiel weg. Dennoch reagierten viele Menschen begeistert auf die Gesetzesneuerung. Kurz nach dem Beschluss hatte der SWR das Ergebnis auch auf Instagram veröffentlicht. Wochenlang reißen die Kommentare unter dem Posting nicht ab. Neben wenigen kritischen Stimmen schreiben die meisten, bitte in ganz Deutschland einführen. So wird deutlich, wie sehr die Menschen nach individuelleren Begräbnisarten suchen und dass der Friedhof an Bedeutung verliert. Es gibt unterschiedliche Antworten auf die Frage, wie die Zukunft des Friedhofs aussieht. Viele Menschen sind glücklich und erleichtert über neue Bestattungsformen wie Seebestattungen im Rhein. Sie sagen, sie brauchen Friedhöfe gar nicht mehr. Experten plädieren andererseits dafür, Friedhöfe zu erhalten und neu zu denken. Als naturnahe Orte der Andacht in überlaufenden Städten und auf dem Land. Zum Trauern, für jeden zugänglich und vielleicht auch mal mit einem Konzert und lachenden Kindern.
Ich wünsche mir für die Zukunft der Friedhöfe, dass sie offen bleiben für die Bedürfnisse und Wünsche der Betroffenen, des Publikums.
Ich wünsche mir für die Zukunft der Friedhöfe, dass sie Kraftorte werden für Menschen, die dringend Unterstützung brauchen, Halt brauchen und spüren, dass sie diese Kraft, die sie dort empfangen können, indem sie frei mit ihrer Trauer umgehen dürfen, von Menschen bewusst kreiert worden sind, die für sie da sein wollen.
Ich wünsche mir für die Zukunft der Friedhöfe, dass viele Menschen aus ihrer Umgebung sie einfach besuchen, sie kennenlernen, ohne Scheu sie betreten, mit neugierigen Augen herumsuchen, was sie dort finden, welche Symbole, welche Geschichten, welche Lebensgeschichten, welche Glaubensaussagen ihnen begegnen. Das ist der Anfang von allem, denn wenn Menschen ihre Friedhöfe besuchen und kennen, dann wissen sie auch, wie wertvoll sie sind und sind auch bereit, sich für sie zu engagieren.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Theresa Krampfl. Werden Friedhöfe zu Event-Locations? Über die Zukunft von Trauerorten. Redaktion Sophie Rebmann.